Das sind so die Hauptmotivationsgründe, ne? Man hilft Menschen, die sonst vermutlich eher keine Hilfe bekommen hätten. Und jedes Lebewesen, egal ob Kind, Oma, Mann oder auch Soldat, Hund, Katze, Wasserschildkröten haben wir auch schon bei der Flut in Cherson gefunden. Alles ist es wert, geschützt zu werden, meiner Meinung nach. Und solange ich kann, werde ich es auch machen. Um einmal meinen Freund Enno Lenze zu zitieren, helfen ist kein Wettbewerb. Und da finde ich, hat er auch sehr recht. Jeder soll das machen, was er kann.
Liebe Freunde der Ukraine und eines freien Europas, Chris tut was dazu, sehr viel. Für seinen Verein Bravery e.V. fährt er regelmäßig in die Ukraine, um Hilfsgüter dorthin zu bringen. Ausgangspunkt für seine Entscheidung, den Menschen dort zu helfen, war sein Gerechtigkeitssinn. Selbst betroffen von der schweren chronischen Krankheit Mukoviszidose konnte er es nicht ertragen, so privilegiert zu sein, in einem Land mit einer sehr guten medizinischen Versorgung zu leben, die ihm das Leben gerettet hat, aber ein Patient in der Ukraine mit der gleichen Erkrankung bekam diese Versorgung nicht. Aber hört selbst die Geschichte. Ja, wir sind privilegiert. Nicht nur mit unserer Krankenversorgung, sondern auch, weil wir, dank der Ukrainer, noch in Freiheit und Sicherheit leben können. Das Gespräch mit Chris hat mich sehr berührt, dass er trotz seiner gesundheitlichen Einschränkung so viel auf sich nimmt, um zu helfen. Deswegen möchte ich euch wirklich ans Herz legen, Chris bis zum Ende zuzuhören. Für mich sind seine Taten und Worte auch wichtiger als die 700. Podiumsdiskussion. Ich bin jetzt Fördermitglied bei Bravery, weil Taten so viel mehr wert sind als Worte. Übrigens, Chris ist bald auch bei Enno Lenze im Ukraine-Museum im Berlin Storybunker zu sehen. Ich habe mit Chris am 25. August gesprochen. Hallo Chris!
Hallo Sabine, hi.
Schön, dass das jetzt geklappt hat und du Zeit gefunden hast, dass wir dieses Gespräch machen können. Du engagierst dich ja mit sehr viel Kraft und Zeit für die Ukraine. Erzähl uns doch bitte erstmal, was du genau machst, wie du die Ukraine unterstützt.
Also hauptsächlich würde ich sagen, unter dem Punkt humanitäre Hilfe. Humanitäre medizinische Hilfe ist so der Hauptschwerpunkt, den ich mache. Und insgesamt als Team machen wir natürlich auch noch kulturelle Veranstaltungen, um die ukrainische Kunst und Kultur nach Berlin zu bringen oder jetzt diese Woche sogar nach München. Und dann haben wir noch quasi Leute im Team, die sich auf verschiedene Art und Weisen auch in Deutschland einsetzen, um halt gegen das Vergessen quasi auf die Straße zu gehen.
Jetzt muss ich noch mal ein bisschen genauer nachfragen. Also, wer ist dein Team? Ich glaube, du arbeitest für den Verein Bravery, ist das richtig?
Genau. Ich habe zusammen mit zwei Kollegen, drei Kollegen, glaube ich, ursprünglich, haben wir im letztes Jahr im Oktober sind wir auf die Idee gekommen, das Ganze in eine professionelle Schiene zu packen. Und bis dahin war ich viel für Vereine wie Berlin to Borders unterwegs, Gemeinsam for Ukraine. Und immer war ich halt überall ein bisschen, aber halt nie richtig so fest. Und genau, mit denen habe ich dann zusammen Bravery gegründet. Und dann haben wir noch ein paar Leute mehr ins Boot geholt. Und am Ende hatten wir die vorgeschriebenen 7 Leute, die braucht man ja in Deutschland. Und dann haben wir gesagt, jetzt machen wir erstmal den Papierkram und dann gehen wir Richtung Mitglieder, Mitgliedschaften, Fördermitgliedschaften und so. Genau, und ich glaube, wir haben die Papiere dann, die ersten Papiere im April dieses Jahr bekommen und die Gemeinnützigkeit im Juni dieses Jahres.
Sehr schön. Ich habe gesehen, dass ihr auch Fischernetze dahin bringt in die Ukraine. Stimmt das?
Fischernetze und sogenannte Tulpennetze sind es.
Mhm.
Die unterscheiden sich hauptsächlich durch die Festigkeit und die Größe der einzelnen Maschen. Tulpennetze haben wir, glaube ich, um die 120 Tonnen jetzt gebracht. Die sind natürlich vom sofern im Vorteil gegenüber den Fischernetzen, dass sie sehr dünn sind und von schlechten FPV-Drohnen echt sehr spät erst gesehen werden. Im besten Fall natürlich, wenn sie schon drin hängen. Und die werden benutzt, um Straßen abzusichern, um Gebäudeeingänge abzusichern, Krankenhäuser, diese Zufahrtsstraßen für die Krankenwegen und vereinzelt auch quasi Safehäuser, Stabilization-Punkte der Medics und so, dass die halt möglichst sich verstecken können und natürlich auch einen gewissen Schutz haben, wenn sich diese Propeller der FPV-Drohne drin verhaken. Und wenn man genug Layer benutzt, also genug Lagen, dann kann man da auch die ein oder andere Granate natürlich davon verhindern, dass sie ins Gebäude reinfliegt, sondern quasi im Netz dann explodiert. Wobei man da dann fairerweise sagen muss, muss das Netz dann natürlich auch gefixt werden. Also das ist nicht, also es hält jetzt keine komplette mehrere Explosionen stand.
Ich habe gelesen, dass mehr Soldaten sterben, weil sie nicht erst versorgt werden können, als tatsächlich an der Front. Und dass die Russen mit Vorliebe genau diese Stabilisierungspunkte angreifen, um ja auch noch die Verwundeten dort zu töten. Und das ist ja ein Kriegsverbrechen. Ich meine, das widerspricht ja auch der Genfer Konvention. Das hat Russland ja auch unterschrieben.
Ja, ich bin eins von vielen Kriegsverbrechen, um
Ja.
fair zu sein. Wir selber sind ja natürlich auch, ich wiederhole es auch immer wieder, wir sind komplett unbewaffnete Volontäre. Wir haben natürlich Medic-Ausbildungen, aber wir sind in keinster Weise in Kriegsgeschehen beteiligt. Und trotzdem werden wir von russischen Drohnen, Artilleriesystemen angegriffen. Wir werden gerade im Bereich Cherson auch dann mit Vorliebe versucht zu treffen. Da gibt es ja dieses sogenannte Human Safari da unten, das gerade natürlich auf einem absoluten Hoch ist. Also die Lufthoheit, muss man einfach auch mal so sagen, ist aktuell in der russischen Hand, in Cherson, in der Stadt, in Gebieten, wo wir früher noch im T-Shirt unterwegs waren, vor der Stadt. Wir haben meistens an der Stadtgrenze unsere Ausrüstung angezogen. Im Gebiet davor oft mit dem T-Shirt, ist ja Südukraine, ist ja schönes Wetter, unterwegs gewesen, ein bisschen Scherze gemacht. Geht heute gar nicht mehr. Selbst bis dahin fliegen die Drohnen, schießen auf LKWs, auf Zivilfahrzeuge. Alles, was sich irgendwie bewegt, sehen sie als legitimes Ziel. Schreiben sie auch genauso in ihren Telegram-Gruppen. Und das ist natürlich für uns unglaubliches Stresslevel und macht die Sache der Lieferungen unglaublich schwer. Weil aktuell können wir quasi nur mit unserem gepanzerten BMW X5 oder mit dem gepanzerten Volkswagen T5 reinfahren. Und die gepanzerten Fahrzeuge haben natürlich den Nachteil, dass sie ein hohes Eigengewicht haben und man jetzt nicht krass viel dazuladen kann, das schwer ist. Das heißt, oft hat man Volumen übrig, aber das Gewicht ist quasi schon erreicht. Und deswegen ist es auch mit den Netzen aktuell ultra schwer, weil wir halt quasi Van bei Van nach Van liefern müssen und nicht LKW bei LKW. Das ist halt langlebig.
Woher wisst ihr, wo genau ihr eure Hilfe hinbringen könnt? Also, ihr müsst ja Verbindungen haben zu Menschen in der Ukraine, mit denen ihr zusammenarbeitet, die euch unterstützen und ja, das mitorganisieren, oder?
Also meine Hauptansprechpartner habe ich seit 2022. Und das hat sich quasi bewährt, sage ich mal. Man hat seit über 3 Jahren Arbeit mit den gleichen Menschen. Man weiß, alles kommt an, wo es hinkommen soll. Es ist ein Vertrauen auf beide Seiten, weil sie natürlich auch darauf vertrauen müssen, dass wenn sie Papiere ausstellen, dass dann auch das dabei ist, was wir im Papier drin steht. Sonst ist es nämlich schlecht für sie. Da haben wir quasi zwei Partner in Lviv, die wir oft auch als Umschlagplatz benutzen. Wir haben eine Organisation in Sumy, die jetzt gerade dieses Jahr extrem viel Hilfe gebraucht hat durch die Verluste von den Kursk-Regionen. Wir haben eine Kirche in Kharkiv, Partner in Cherson und dann noch eine Organisation in Kiew, die sich um den Osten kümmert. Aber das läuft alles quasi übers Lager in Kiew und dann läuft es weiter mit kleineren Fahrzeugen. Auch die Straßen Richtung Osten sind natürlich mehr und mehr am Arsch. Da kann man nicht mehr viel mit großen LKWs machen. Und genau, das sind so unsere Hauptschwerpunkte. Gerade dieses Jahr Sumy und Cherson wegen den genannten Umständen und natürlich auch ein Stück weit, weil wir sehen, dass die zwei Regionen medial immer so ein bisschen weniger Aufmerksamkeit bekommen als die Ostukraine. Gerade im deutschen Mediendschungel haben wir gesagt, gut, dann gucken wir, dass wir da Sachen hinschaffen. Und viele, viele Partner von uns, deutsche NGOs, machen viel mehr im Osten als wir. Also, solange das der Fall ist, ist es gut, wenn man sich da ein bisschen aufteilt.
Oh Mann, wenn ich das so höre, das ist ja ein unglaublicher Aufwand. Und was motiviert dich persönlich, diese ganzen Mühen auf dich zu nehmen und so viel zu investieren? Warum machst du das?
Ich glaube, es hat alles angefangen mit der Tatsache, 2022 war ein junger Mann in Kiew festgesetzt, der die gleiche chronische Grunderkrankung hat wie ich. Der nennt sich Mukoviszidose. Viele kennen das vielleicht, ist nicht ganz so bekannt. Der Unterschied zwischen uns beiden war einfach, ich war halt in Sicherheit und hatte gute medizinische Unterstützung und er nicht. Und das hat mich damals schon zum Nachdenken gebracht, dadurch, dass ich auch 2020 nach über 6 Monaten, wo ich selber im Krankenhaus war und eine Lungentransplantation hinter mir hatte, habe ich natürlich dann auch so in gewisser Weise mir gedacht, das ist doch nicht fair. Also, warum habe ich jetzt diese Chance bekommen und er halt eben nicht? So hat es bei mir im Kopf eigentlich angefangen, mich mit dieser mit dem überhaupt mit dem Thema Privileg des Westens auseinanderzusetzen. Ich habe dann damals versucht, über das THW, Deutsche Rote Kreuz und so Hilfe für ihn zu bekommen, aber damals in den ersten Kriegsstunden, Kriegstagen, hat sich jeder zurückgehalten. Es war wirklich sehr frustrierend. Dadurch habe ich dann gesagt, okay, dann mache ich es halt selber. Und bin dann auch ein bisschen Hals über Kopf am 25. Februar abends losgefahren und war am 26. Februar 2022 in Kiew und habe dann zusammen mit den Organisationen, die dann vor Ort waren, den jungen Mann, der sauerstoffpflichtig war in dem Moment, von seiner Wohnung nach unten getragen und dann über Instagram finanzierte Spenden nach Lviv ins Krankenhaus gebracht. Optimistisch war ich damals insofern, dass ich dachte, ich bringe ihn nach Lviv, zapp, und dann auf direkt weiter nach Berlin. Das war gesundheitlich unmöglich. Wir mussten ihn in Lviv mehrere Wochen stabilisieren. Und dann habe ich meinen Privat-Pkw quasi ein bisschen umgebaut mit Sauerstoffgeräten und so. Dann haben wir nochmal Spenden gesammelt für einen Transport von Lviv nach Warschau. Konnten wir dann nochmal finanzieren mit professionellem Team, weil ich wusste, mein Sauerstofftank, den ich eingebaut hatte in mein PKW, der wird nicht reichen von Lviv nach Berlin. Und dann haben wir ihn in Warschau übernommen und haben ihn dann wirklich vom Parkplatz in Charité direkt gefahren. Und die Leute vom Mukoviszidose-Verband haben ihn quasi dann, während ich gefahren bin, schon angekündigt und der leitende Arzt dort wusste schon Bescheid. Konnten wir dann quasi durch die Schranke nach kurzer Diskussion, weil da immer noch Corona-Richtlinien waren, konnten wir durchfahren und ihn dann auch wirklich im letzten Moment, würde ich sagen, abgeben. Und der Verband hat sich auch darum gekümmert, dass die Mutter von ihm, die kein Wort Englisch-Deutsch spricht, auch einen Schlafplatz in Krankenhausnähe bekommt, um halt in seiner Nähe zu sein, falls irgendwas ist. Ich weiß, dass er heute, dass es ihm sehr gut geht, er seine Therapien in Deutschland bekommen hat, was mich natürlich sehr, sehr glücklich macht, weil das natürlich das ist, worum ich in Deutschland so stolz bin, dass wir so ein System haben. Sie haben eine eigene Wohnung, er und seine Mutter. Er arbeitet als ITler, remote, verdient sein eigenes Geld, spricht fast fließend Deutsch. Ja, das war der Auftakt des Ganzen. Später kamen natürlich dann noch andere Geschichten dazu. Ich hätte aber auch zu dem Zeitpunkt gedacht, ich mache das 3, 4 Wochen und dann ist die Sache vorbei wieder. Dass es nach 3,5 Jahren einen neuen Tiefpunkt erreicht, hätte ich damals nicht gedacht. Ich habe dann während einer anderen Evakuierung meine jetzige Frau kennengelernt, Julia, und ihre Kinder, die heute natürlich auch eine große Motivation sind, weil natürlich, auch wenn wir uns hier in Deutschland jetzt ein Leben aufbauen, unser Ziel ist es natürlich schon, dass auch die Kinder und Julia später wieder den Sommer in Odessa oder allgemein in der Ukraine verbringen können. Ihre ganze Familie ist drüben, teilweise besetzt, teilweise nicht. Und das ist natürlich für mich auch, wenn ich die in den besetzten Gebieten nicht kenne, weil ich, wenn ich da hingehen würde, wäre ich halt verhaftet, gehören sie trotzdem ja auch irgendwo heute zu unserer Familie dazu. Und der dritte Punkt sind natürlich die Freundschaften, die sich ergeben haben über die letzten 3,5 Jahre. Und das sind natürlich Freundschaften, die kaum vergleichbar sind mit den Freundschaften, die man zu Friedenszeiten schließt. Das ist auch komplett unwertend gemeint. Aber wenn man zusammen durch wirklich schwierige Missionen und Situationen geht, dann verbindet es einen. Und ich habe früher nie ganz verstanden, was diese ganzen Filme und Soldaten meinten mit dem Thema Kameradschaft und sowas. Und heute verstehe ich es deutlich besser. Also wenn man dann zusammen diese Missionen macht und Menschen evakuiert, eventuell sogar selber unter Beschuss gerät und sich gegenseitig aus diesen Trümmern zieht, dann verbindet es einen mit anderen Menschen, die man, das ist eine Verbindung, die ist schwer zu beschreiben für Außenstehende, aber es ist eine sehr tiefe Verbindung und die bleibt auch. Selbst wenn man sich dann mal ein halbes Jahr nicht sieht, was ja durchaus vorkommen kann, ist es danach genau wie vorher. Und das ist so, ja, das sind so die Hauptmotivationsgründe, ne? Man hilft Menschen, die sonst vermutlich eher keine Hilfe bekommen hätten. Und jedes Lebewesen, egal ob Kind, Oma, Mann oder auch Soldat, Hund, Katze, Wasserschildkröten haben wir auch schon bei der Flut in Cherson gefunden. Alles ist es wert, geschützt zu werden, meiner Meinung nach. Und solange ich kann, werde ich es auch machen.
Meine Anerkennung für dich ist gerade nochmal ziemlich gewachsen, Chris, dass du trotz deiner eigenen gesundheitlichen Einschränkungen das alles machst. Ich meine, ich sitze hier zu Hause und okay, ich fahre zu Demos und mache Podcasts und fahre zu Veranstaltungen und spende, aber das, was du machst, das ist ja nochmal eine andere Nummer. Und das, was du eben gesagt hast, das empfinde ich auch so. Jedes Leben muss geschützt werden. Weiß nicht, Helmut Schmidt hat das, glaube ich, mal gesagt, sonst ich habe so ein, ja, ein bisschen gespaltenes Verhältnis zu ihm, aber der hat, glaube ich, mal gesagt, in der Krise beweist sich der Charakter.
Ah, das Zitat
Ja.
kenne ich, ja.
Ja, er hat auch gesagt, als die Krim besetzt wurde, ja, die gehört ja eigentlich zu Russland. Also,
Ja,
ich habe ein
gut.
gespaltenes Verhältnis zu Helmut Schmidt. Er hat sich ja verdient gemacht, auch in Hamburg bei der großen Flut, keine Frage. Aber da hatte er wohl recht. In der Krise beweist sich der Charakter. Ja.
Das stimmt, ja. Von vielen Freunden, wo ich mehr Unterstützung erwartet hätte, war das Gegenteil. Und von vielen Leuten, wo ich wirklich jahrelang keinen Kontakt hatte davor, kam dann auf einmal die Nachricht, du, wir haben noch einen Rollstuhl, wir haben noch Krücken. Kannst du den gebrauchen? So, also für mich ist ja, um einmal meinen Freund Enno Lenze zu zitieren, helfen ist kein Wettbewerb. Und da finde ich, hat er auch sehr recht. Jeder soll das machen, was er kann. Und das ist das, was ich auch immer wieder den Leuten sage. Nur weil ich das jetzt mache und nachher Sonne fahre und dies und das, soll sich niemand irgendwie unter Druck gesetzt fühlen, das Gleiche zu machen. Weil ich könnte das zum Beispiel nicht machen, wenn es nicht genug Leute gäbe, die andere Sachen hier in Deutschland machen. Oder dann die Spenden einsammeln oder im Lager alles aufräumen, Inventur machen, Papiere vorbereiten. Das ist halt alles, gehört zusammen. Und wenn ich dann in Cherson bin ich halt das letzte Glied sozusagen in der Kette von vielen Menschen, die daran beteiligt waren und die alle gleichermaßen daran ihr Zutun gebracht haben.
Du hast vorhin gesagt, dass du es als ungerecht empfindest, dass du hier eine gute Krankenversorgung hast und eben die Menschen in der Ukraine, die jetzt so verwundet sind und krank sind, eben nicht. Und ich weiß nicht mehr genau, wie er hieß, aber der Begründer der Völkermordkonvention, der hat mal gesagt, warum ist es eigentlich so, dass es euch nahe geht, wenn in eurer Umgebung Morde stattfinden und Verbrechen geschehen, aber wenn sie 3000 Kilometer weit weg sind, dann ist es euch egal. Ich finde das großartig. Diese Einstellung habe ich eigentlich auch. Also wieso müssen Menschen dafür bestraft werden, für den Ort, wo sie leben und geboren sind? Also ich meine, es ist ja pures Glück, dass wir hier geboren sind und hier leben. Das haben wir uns ja gar nicht verdient, sondern es ist einfach Glück, dass unsere Eltern hier gelebt haben und wir hier aufwachsen konnten und hier leben können. Und die anderen haben dann eben Pech, die woanders leben. Und eigentlich jeder humanitär empfindende Mensch müsste doch auch so empfinden, aber es ist nicht so. Also die denken so, okay, wir hier sind wichtig, aber das, was woanders passiert, die Ungerechtigkeit, das hat ja nichts mit uns zu tun. Das ist ja nicht unser Land.
Aber
Weiß
es
nicht, aber
geht ja
was?
eigentlich noch viel weiter, finde ich. Weil je besser es, ich sag mal, der Welt geht, desto besser geht es ja auch uns. Also das ist ja auch, wenn ich jetzt den Krieg in der Ukraine stoppe, was ich natürlich nicht kann, aber gehen wir davon aus, dann habe ich ja unglaublich viele Vorteile auch in Deutschland davon. Die Investitionen in die Verteidigung können wieder ein bisschen runtergefahren werden. Waffenlieferungen können quasi ausgesetzt werden. Der schnelle Mobilisierungsdrang der Bundeswehr kann ein bisschen Luft zum Atmen bekommen. Und dann kann der Haushalt wieder sich auf andere Sachen konzentrieren. Aber wie sollen wir uns denn auf andere Sachen konzentrieren, während diese Gefahrenlage so immens hoch ist? Ich verstehe natürlich auf der anderen Seite auch nicht, warum man so viel Geld jetzt quasi in die eigene Verteidigung steckt, obwohl man das Geld quasi auch in die ukrainische Verteidigung stecken könnte und man könnte den Krieg da aufhalten, wo er jetzt gerade ist. Aber ich bin auch kein Politiker. Also von daher ist es eher so ein eigenes Empfinden von dem, was ich sehe und erlebe. Aber ich sehe ein Stück weit in dem, was ich tue oder was wir tun, natürlich auch ein eigenes Interesse gegenüber Deutschland langfristig.
Ja, die Ukraine verteidigt uns. Die verteidigt Europa gerade. Das ist Europas Front.
Ja, 100%, ja.
Und das verstehen viele nicht. Viele verstehen auch nicht, dass wir alle abhängig voneinander sind. Und
Genau.
ja, wir haben ja so einen Brandbrief geschrieben und da haben wir genau das gesagt, was du eben gesagt hast. Gebt doch das, was bei uns in den Lagern steht, jetzt in die Ukraine. Man kann ja trotzdem die Rüstungsindustrie ankurbeln mit Aufträgen. Aber was soll denn bei uns das Zeug in den Lagern rumstehen? Es wird jetzt gebraucht in der Ukraine, die uns verteidigt. Deswegen ist es, denke ich, auch so wichtig, dass wir hier Aufklärung betreiben, dass die
Ja.
Menschen verstehen, um was es da eigentlich geht gerade in diesem Krieg. Wie erlebst du die Ukraine? Du fährst, wie oft bist du eigentlich schon da gewesen? Jetzt hast du mitgezählt.
Irgendwas um die 30, glaube ich. 30 Trips.
Wahnsinn. Ja, wie erlebst du die Ukraine? Wie erlebst du da die Menschen?
Also zum größten Teil natürlich unglaublich unterstützend und in vielen Punkten auch flexibler als zum Beispiel die deutsche Bürokratie. Da spreche ich hauptsächlich davon, wenn jetzt doch mal ein Papier fehlt an der Grenze oder so, dann heißt es nicht nein, Punkt, sondern wird halt doch irgendwie eine Lösung gesucht. Das ist ganz angenehm. Ich bin noch nie nicht reingekommen. Also es ist noch nie gescheitert an irgendeinem Punkt. Das finde ich sehr angenehm. Aber natürlich die immer strengeren Regularien, die natürlich auch mit der Antikorruption zusammenhängen, die natürlich auch extrem wichtig ist, keine Frage, kostet uns natürlich halt leider auch viel Lebenszeit an den Grenzen. Im Grunde finde ich, jedes Mal, wenn ich die Ukraine betrete, bin ich immer wieder positiv überrascht über dieses Leben, das draußen stattfindet. Das finde ich so unglaublich schön. In Berlin kennt man das schon ein bisschen im Sommer. Monbijou-Park und so. Aber in der Ukraine ist es noch ein bisschen weitläufiger und ich kann natürlich nicht sagen, ob das vorher auch so war. Es kann natürlich sein, dass sich das dann auch jetzt ergeben hat. Aber es ist schon ein unglaublicher Lebenswille und in letzter Zeit haben wir auch immer wieder neue Volontäre dabei, die sagen, das ist, also die sind wirklich so geflasht davon, dass die auch tatsächlich dann nach Rückkehr ein paar Tage brauchen, um das ganze Gesehene zu verarbeiten. Um teilweise waren wir halt, Anführungsstrichen, nur in Lviv oder nur in Kiew und es hat für viele als erster Eindruck schon so viel Eindrücke hinterlassen. Das ist, finde ich immer schön zu sehen, weil ich das natürlich oft gesehen habe und manchmal nicht sicher bin, ob ich das jetzt, also ob die Leute das auch so sehen wie ich, aber ich, das bestärkt mich dann schon in meiner Meinung. Und mit den Leuten, man muss natürlich sagen, es gibt überall Idioten, ne? Das ist ganz klar. Und natürlich gibt es in den Frontgebieten wie Herson auch großes Problem mit Alkohol, Hoffnungslosigkeit, Arbeitslosigkeit und so. Und das ist natürlich genau da, wo die russische Propaganda oder der FSB halt ansetzt. Klar, das gibt's. Wer das ignoriert, der macht die Augen zu. Aber das sind ja nicht die Leute, mit denen ich zu tun habe. Ich habe ja mit den Leuten zu tun, die mehr oder weniger das Gleiche machen wie wir. Und da ist natürlich, es ist ein unglaublich nicht hierarchisches Miteinander. Es gibt keine Hierarchien bei uns. Einzig und allein die Tatsache, dass wer am meisten Erfahrung in der jeweiligen Situation hat, übernimmt ungefragt und ohne, dass man das jetzt abstimmen muss, quasi für den Moment die Führung, um alle da wieder rauszubringen. Das ist eine unausgesprochene Regel, an die sich auch alle halten. Das ist auch der Grund, warum wir Missionen in Gegenden wie Cherson und Sumy auch nur mit Volontären machen können, die eine entsprechende Erfahrung haben. Wer die nicht hat und es unbedingt machen will, da bieten wir nun dieses Jahr auch viele Workshops und Trainings an, um dann die Leute quasi schrittweise näher zu bringen. Wir haben auch Volontäre aus dem Bundeswehrbereich und Staatssicherheit und so. Und da merkst du natürlich, dass die dieses Hierarchische ab und zu suchen, aber dann auch ziemlich schnell positiv sich einfinden in die Situation, dass sie jetzt auch ihre Erfahrungen einbringen können und dürfen. Für mich der schwierigste Punkt ist immer das Zurückfahren. Zum Beispiel Kherson zu verlassen, durch einen Checkpoint durch, einige Kilometer weiter die Weste ausziehen und dann guckst du zurück und du siehst die Rauchschwaden, du siehst wieder irgendwas ist in die Luft geflogen und du weißt, dass da, also ich nenne die Leute halt mein Team, auch wenn wir zwei unterschiedliche Organisationen sind, ist es halt, sind wir ein Team. Und die, niemand zwingt die, da zu sein. Und trotzdem fühlt sich ein bisschen an mit, ich lasse euch jetzt zurück, weil ich gehe jetzt nach Hause und da ist halt alles in Ordnung. Und euer Zuhause ist halt hoffentlich morgen auch noch in Ordnung. Das ist so immer der Punkt, der mir am schwersten fällt, aber auch am meisten motiviert, dann die nächste Kampagne quasi ins Leben zu rufen und wieder was zu tun und wieder erfolgreich was auszuliefern, was aktuell den Teams oder den Leuten dort einfach hilft. Aktuell die Netze, wo wir quasi jeden Tag neue Reports bekommen von Sumy, Saporizhia, Donetsk haben wir sogar welche gebracht, Kherson. Oder wenn ich im Gruppenchat von Kherson sehe, wie unser Equipment, unser gepanzerter Van jeden Tag Menschen evakuiert, das ist natürlich was, wo ich dann auch mittlerweile zulassen kann, stolz zu sein. Das ist, hat auch eine Weile gedauert, aber ja, das war auch wichtiger Schritt, da dann auch zu sagen, das haben wir jetzt geschafft. Und da können wir auch und sollten wir auch uns selber auf die Schulter klopfen.
Unbedingt. Ich meine, du und ja, dein Team, ihr tut so viel und du hast das Gefühl, wenn du hier zurückkommst, dass du sie im Stich lässt und hier die Leute, die gar nichts tun, die sind gleichgültig und empfinden offensichtlich gar nichts. Also, ja,
Ich weiß gar
nicht.
nicht, ob das wirklich so ist oder ob die Leute sich das einfach regelmäßig einreden, um diese Schuld nicht zu spüren.
Ja, so ist es wohl. Ja, Henry spricht ja immer davon, dass das ist Verdrängung.
Ja, da, ich glaube schon, dass er da ein Stück weit auf jeden Fall recht hat, ja.
Ich glaube, dieser Krieg hat dein Leben ganz schön verändert, oder?
100%. Das würde ich so unterschreiben. Sowohl, also natürlich die Tatsache, ich bin ja auch dann, um weiterhin helfen zu können, in Berlin geblieben. Ich wollte ja eigentlich nur ein, zwei Monate in Berlin bleiben, um mir das Ganze mal ein bisschen anzuschauen. Bin dann hier auch geblieben, deswegen eigentlich, ja. Das heißt, ich bin
Kommst du nicht
sechs.
aus Berlin ursprünglich?
Nee, ich komme 600 Kilometer weit weg aus Baden-Württemberg und bin dann quasi hier. Ja, mehr oder weniger geblieben. Ich habe, ja, man hat halt Dinge erlebt, die nicht viele Leute hier nachvollziehen können. Und dadurch gibt es halt wenige Leute, mit denen man das sich hinsetzen und unterhalten kann. Und das ist, glaube ich, das, was natürlich am schwersten ist für viele in meiner Situation, dass viele das, wie soll man das sagen? Es fehlt halt das Verständnis, aber es ist auch nicht vorwurfsvoll gemeint, sondern es ist einfach schwierig für jemanden Außenstehenden zu verstehen, warum reagiere ich jetzt, wie ich reagiere? Warum habe ich vielleicht keinen Bock jetzt auf die 700. Podiumsdiskussion? Solche Geschichten halt. Das hat auch nichts damit zu tun, dass ich sage, dass die Diskussionen nicht wichtig sind, keine Frage. Aber für mich bringen die einfach aktuell nichts, was mir jetzt weiterhelfen würde, weil ich reg mich da meistens nur auf am Ende. Und ansonsten habe ich viel gelernt Dinge, die ich ganz, ganz lang für absolut selbstverständlich gesehen habe, nicht mehr als selbstverständlich zu sehen. Das Größte ist immer, ich komme aus der Sonne zurück, dann ist meistens abends bis nachts, bis ich wieder in Berlin bin. Und dann gehe ich ins Bett und am nächsten Morgen stehe ich auf und wenn ich zum Auto runtergehe oder zum Bäcker oder so, diese Ruhe, die du hier dann hast, so diese keine Anspannung mehr, keine Artillerie, kein Alarm. Das ist am Anfang immer ungewohnt wieder. Ich weiß noch, wo ich letztes Jahr knapp 3 Wochen in Cherson war und dann wieder hier, da habe ich tatsächlich auch immer wieder diesen Luftalarm gehört, wenn nur Stille war, obwohl er gar nicht da war. Es hat auch so eine Woche gedauert, bis der wieder weg war. Ja, das ist natürlich alles schon lebensverändernd. Ich sage immer, wenn der Krieg vorbei ist, mache ich erstmal eine Pause. Viele sagen, nö, machst du eh nicht. Aber ich glaube doch schon. Weil es gibt ja noch andere Dinge im Leben, die mir Spaß machen und die
Absolut.
auf meiner Liste stehen. Und denen würde ich mich dann erstmal widmen wollen.
Ich kann jetzt ein bisschen nachvollziehen, wie das für dich ist, wenn du zurückkommst, aber nur ein bisschen. Ich war vor Jahren in Tansania und ich bin ja Lehrerin und habe da auch Schulen besucht und gesehen, wie die Schulen da aussehen. Also da sitzen dann 60 Kinder so in einem Raum, da ist nichts, da ist noch nicht mal Strom, da gibt es keine Bücher. Die sitzen zu dritt auf einer Zweierbank. Die Kinder gehen zum Teil morgens eine Stunde zur Schule, zu Fuß, um überhaupt zur Schule zu gehen. Die Straßen sind zum großen Teil nicht befestigt. Der Bus fährt los, wenn er übervoll ist. Alles so Sachen. Und dann, als ich dann zurückkam, da habe ich einen richtigen Kulturschock gekriegt. Als wir angekommen sind auf dem Flughafen, habe ich gedacht, oh Gott, was ist das hier eigentlich? Und ich glaube, das fehlt vielleicht vielen Menschen, auch mal zu sehen, dass es alles nicht selbstverständlich ist, wie wir hier leben, wie es uns hier geht, unser Wohlstand, unser Frieden, unsere Sicherheit ist nicht selbstverständlich, sondern man kann sagen, ja, bald schon eine Ausnahme, ein Privileg. Habe ich das richtig verstanden? Du hast auch ja so eine medizinische Vorausbildung oder ja, auf jeden Fall Erfahrung, dass du da, die du brauchst, um da deine Aufgabe zu tun, da in der
Ich
Ukraine?
habe meine Ukraine-Ausbildung 2022 in der Ukraine gemacht, tatsächlich. Und dadurch, dass ich selber halt jahrelang im Krankenhaus lag, konnte ich vieles aus Patientensicht gut nachvollziehen. Und jetzt bin ich gerade dabei, mit dem Bravery-Team zu gucken, ob ich nicht noch die deutsche Zertifizierung für Stop the Bleed mache. Aber die Ausbildung kostet halt
Was
Geld,
ist das?
deswegen.
Sag mal, was das ist. Stop.
Stop the bleed, also alles, was
Ah,
zum
jetzt
Thema
kurz.
Blutungen zu tun hat, gibt es eine, ist Teil des Rettungssanitäter quasi in Deutschland, kostet aber knapp 1500 bis 2000 € die Ausbildung. Könnte ich mir jetzt halt privat so nicht leisten. Deswegen gucken wir jetzt gerade, ob wir das mit dem Verein vereinbaren können. Und das würde uns dann halt noch mehr Möglichkeiten geben und den Schulungen nochmal mehr Eindrücke aus verschiedenen Perspektiven zur Verfügung stellen. Und natürlich, wie Deutschland immer schön liebt, die Zertifizierungen, ne? Papiere, Urkunden, wichtig.
Chris, was können wir hier noch tun? Also Henry hat mich ja auch schon gefragt, ob ich nicht mal mitkommen will in die Ukraine. Und wenn ich das meinen Kindern sage, dann sagen sie, Mami, das machst du nicht.
Das höre ich öfter, ja.
Und ich fand das irgendwie, ich habe gestern, ja, hat der Udo, mit dem ich ja auch schon einen Podcast gemacht habe, hat gesagt, ah, jetzt ist eine Frage, ob ich mitkomme nach Charkiw, und ich gebe zu, ich habe Angst.
Finde ich
Einerseits fühle
vollkommen
ich
in
die
Ordnung.
Pflicht und andererseits fühle ich die Angst. Wie ist das mit dir? Hast du auch Angst?
100%.
Das sollte man sich auch
100%.
ehrlich eingestehen, oder?
Ja. Also es ist natürlich, die Angst schützt dich natürlich auch vor dummen Entscheidungen. Also wo wir das letzte Mal in Cherson waren und die FPV-Drohne knapp über uns quasi geflogen ist und wir quasi wirklich in den Busch springen mussten, da hatte ich Angst. Ganz klar. Also das ist natürlich eine Angst in der Tiefe, die man so kaum kennt. Weil du kennst die Statistiken, du weißt, wenn du die Drohne hörst, zu 80% bist du tot. Das ist die Statistik. Du hörst die Drohne und du denkst dir, in dem Moment, was hast du gelernt, was kann ich machen? Es gibt diese eine Möglichkeit, das ist dieser Riesenbusch. Da ist sie wirklich die letzte Möglichkeit, um irgendwie mich visuell und auch physisch jetzt zu schützen. In dem Moment, wo du springst, denkst du dir, entweder das klappt oder das klappt nicht. Das sind die zwei Möglichkeiten, die man in dem Moment hat. Und Gott sei Dank hat es geklappt, weil unsere Warnsysteme früh genug angeschlagen sind. Und alle sind heil aus der Situation rausgekommen. Aber es hat auch gezeigt, nächstes Mal, das Auto muss noch näher bei uns geparkt werden. Wir brauchen noch bessere Ausrüstung. Und wir brauchen am besten einen Detektor in jeder Hand und nicht nur einen Detektor pro Team. Und das sind natürlich alles leider Gottes auch eine Frage des Budgets, ne? Wenn man sich überlegt, was gute Westen, Helme, Scanner, Tourniquets kosten, dann weißt du ungefähr, was es kostet, ein Leben zu schützen. Aber gutes Equipment kann wirklich dein Leben schützen. Es steigert wirklich sehr hoch die Überlebenschance. Je früher du weißt, dass was in der Luft ist, desto früher kannst du ausweichen, desto früher bist du quasi ready zu springen oder Adrenalin schießt dir durch den Körper, du hörst mehr, du siehst mehr, du bist komplett wach und das ist am Ende vielleicht die Sekunde, die es ausmacht. Und bei uns ist natürlich, wir haben ja im April diesen Jahres unseren Kollegen verloren in Cherson. Und das war natürlich für das ganze Team, hat vielen auch die Füße weggerissen. Das war wirklich sehr, sehr schwieriges, sehr, sehr schwierige Zeit. Und viele haben auch gesagt, ich weiß nicht, ob ich weitermachen kann. Und ich habe auch gesagt, wenn du es nicht weitermachen kannst, dann ist es vollkommen in Ordnung. Weil du hast jetzt schon mehr gemacht als die meisten. Am Ende des Tages haben trotzdem alle weitergemacht. Keiner hat aufgehört. Aber unser Verlust bleibt. Und der wird auch weiterhin immer, glaube ich, Teil unserer Arbeit bleiben.
Ja, es ist ein Unterschied, ob man in den Nachrichten hört, es sind wieder 10 Menschen umgekommen, oder ob man einen Menschen verliert, den man gut kennt.
Ja.
Das geht eben einem richtig nahe.
Ja, 100% bei uns waren es quasi. Also in meinem persönlichen Umfeld waren es drei Verluste in kurzer Zeit. Es war einmal unser Chief Deputy in Cherson. Volontär, hat sein Leben lang in Cherson gewohnt, in Cherson studiert bis zur Full-Scale Invasion. Dann ist Alisas leiblicher Vater gefallen an der Front in Saporischschja. Das ist natürlich auch in der Familie große, wie soll man sagen, es war schon ein großer Schnitt einfach, auch wenn wir sicherlich keine beste Freunde waren, das will ich jetzt gar nicht behaupten. Ist immer auch schwierig bei Vätern und Stiefvätern, aber trotzdem habe ich seine Arbeit und das, was er getan hat für die Ukraine, immer respektiert und stark unterstützt. Und dann diese Nachricht zu bekommen, war natürlich auch alles andere als schön. Und dann hatten wir noch einen Angriff auf unseren Volontär aus Kanada. Der hat aber überlebt, Gott sei Dank. Liegt jetzt im Krankenhaus seit 6 Wochen. Wurde jetzt verlegt auf Reha-Station und hat halt ab Unterkörper abwärts alles verbrannt. Das wird auch noch mal 4 bis 6 Monate dauern, denke ich mal, bis das verheilt ist. Plus Reha und allem, damit er halt auch wieder laufen kann. Wenn man sich überlegt, der junge Mann aus Kanada ist 23, der kam mit 19 in die Ukraine, war noch nie vorher im Ausland, noch nie vorher irgendwas anderes gesehen, kam mit 19 in die Ukraine, ist geblieben und jetzt mit 23 eigentlich fast schon, wie soll man sagen, wie heißt Invalid,
Invalide,
also ja, das
Schwerbehinderte.
ist ja eigentlich schon, ja. Nach deutschem Maß auf jeden Fall hätte er einen Schwerbehindertenausweis, ja. Und das war alles in so einer kurzen Zeit und dann überlegt man sich schon, wie kann ich das verhindern, dass das auch weiterhin passiert. Und das heißt, unglaublich viel Geld in Sicherheit gesteckt, die letzten Wochen. Wirklich viel.
Ich habe schon gehört, oh Sabine, du bist ja mutig, dass du dich auf dem Marktplatz stellst mit deinem Schild. Und dann denke ich, hallo Leute, ich stehe da
Oh,
ganz sicher.
wobei, wer
Das
weiß, ja,
Einzige,
wer
was mir
weiß.
passieren kann, ist, und das ist auch passiert, dass mich irgendwelche doofen Leute anquatschen da und.
Ja, da gibt es auch immer wieder unberechenbare Leute.
Ja, aber es ist ja überhaupt nicht zu vergleichen. Mir geht das alles sehr nahe, unser Gespräch, Chris. Also mich trifft das alles mitten ins Herz. Und also mir geht es auch immer besonders nahe, wenn ich über die Kinder erfahre, dass sie ja ihre Eltern verlieren, dass sie ermordet werden, dass sie verschleppt werden. Ich weiß, ich habe selbst ein Baby verloren und ich kenne irgendwie den Schmerz. Und es war eigentlich der schlimmste Schmerz, den ich je in meinem Leben gefühlt habe. Und aber das Baby war krank. Das ist auch noch mal anders. Chris, was können wir hier tun? Wir Menschen, die entweder keine Möglichkeit haben, selbst in die Ukraine zu fahren und Hilfe zu leisten, weil wir eben, vielleicht, weil wir keine Zeit haben, wenn wir berufstätig sind oder weil wir Angst haben, wenn früher die Kinder zu mir gekommen sind, oder ich habe aber Angst, was weiß ich, vom 5-Meter-Brett zu springen oder ich habe Angst, dies und jenes zu tun, dann habe ich immer gesagt, ja, die Angst gehört zu dir, der liebe Gott hat uns unsere Gefühle, unsere gegeben, unsere Ängste, auch unsere Wut, um uns auf was aufmerksam zu machen. Und die Ängste sind dazu da, dass wir, wie du sagst, uns überlegen, was kann ich jetzt tun, um mit dieser Angst umzugehen? Ja, sie mahnt uns zur Vorsicht, die Angst. Und die Wut fordert uns zum Handeln auf. Die Wut ist auch nichts Schlechtes.
Nee.
Die Wut soll nicht dazu führen, dass wir selber um uns schlagen. Aber wenn wir wütend sind, dann heißt das, hier stimmt was nicht. Hier ist was ungerecht. Hier müssen wir handeln und sie soll uns zum Handeln auffordern. Also das hat alles so seinen Sinn. Was können wir jetzt tun, Chris? Was kann ich tun? Was können wir tun, damit, ja, wie soll dieser Krieg weitergehen? Damit wir helfen können, dass dieser Krieg so beendet wird. Ja, es das heißt ja immer für einen gerechten und wie sagen, dauerhaften Frieden. Und ich finde, die Ukraine muss ihre ganzen Gebiete wiederbekommen. Sie muss die Kinder wiederbekommen. Was können wir tun, hier, die wir hier so sitzen, auf unseren Sofas?
Ich glaube, was wir nicht tun sollten, das haben wir durch die Geschichte gelernt, ist Schweigen. Wer schweigt, macht sich mitschuldig. Da bin ich auch ganz klar dabei. Das heißt, was ich denke, was jeder tun kann, ist wenn wieder irgendwelche Propaganda oder idiotische Sachen auf dem Stammtisch erzählt werden, hinzusetzen und zu sagen, nee, das stimmt nicht. Also, was du sagst, stimmt nicht. Das ist nicht korrekt. Dass wir, also dass die, viele der Leute, die schweigen, sind ja nicht pro russisch oder pro Krieg oder sowas. Also das ist ja, viele haben halt Angst, sich gegen was auszusprechen. Warum auch immer, können da die etliche verschiedene Gründe haben. Aber ich glaube, da müssen wir, genau da müssen wir ansetzen, weil wenn die größte Masse schweigt, dann sind die, die laut sind, natürlich nur umso lauter. Dieser Krieg wird nicht auf dem Schlachtfeld entschieden werden. Wir 100% sicher. 100%. Beide Seiten haben noch Ressourcen. Die Frage ist nur, wer hält im Kopf länger aus? Wie können wir also die Ukrainer unterstützen? Erstmal natürlich, indem sie sehen, der Westen steht hinter uns. Wir sind Teil des Westens. Wir werden auch als solche anerkannt. Und dann natürlich zusätzlich, wenn das Volk, von dem die Kraft natürlich eigentlich ausgeht, laut ist und fordert, dann muss auch irgendwann was kommen. Dann muss auch politisch was passieren. Aber da bin ich der festen Überzeugung, dass es da irgendwann soweit dann kommt. Und wenn dann die Jungs und Mädels, die mobilisiert werden oder sich freiwillig melden, im Trainingscenter sehen, gutes Equipment, super Westen, moderne Waffen, moderne Systeme zur Verteidigung, super gepanzerte Wagen, Leopardpanzer, Luftunterstützung, F-16, dies, das, Langstreckenraketen, die Russen haben keine Munition mehr. Dann haben wir natürlich eine ganz andere Grundlage, was im Kopf bei den Leuten passiert. Und dann haben, also die Ukraine hat die Chance, dann auch entweder so lange durchzuhalten, bis die russische Wirtschaft vielleicht am Ende sogar sagt, das geht nicht mehr. Oder das Ziel muss halt eigentlich sein, dass die Verluste wirtschaftlich oder personell oder beides Russland so hoch sind, dass sie irgendwann sagen, für diesen einen Quadratkilometer Zehntausende zu opfern oder in die nächste Inflation oder so, da steht in keinem Verhältnis mehr. Das sehe ich auf jeden Fall langfristig als Möglichkeit, um das Ganze zu beenden. Aktuell, solange die Russen langsam, die sind sehr langsam, aber sie sind trotzdem auf dem Vormarsch. Solange das passiert, hat doch Putin überhaupt gar kein Interesse daran, irgendwas aufzuhören. Wenn er seine Waffenruhe akzeptiert, dann kann man davon ausgehen, dass er neu mobilisieren muss oder sich quasi neu aufstellen muss. Und das ist natürlich auch wieder schlecht für die Ukraine. Auch wenn sie natürlich auch ein bisschen Zeit gewinnen. Die Ressourcen haben natürlich die Russische Föderation, hat mehr Einwohner, hat mehr Menschen, die sie da losschicken können,
Beheizen
dass es
können.
verheizen können, ja. Zeigen sie ja auch deutlich. Aber auch die Ukraine ist nicht am Ende. Wenn ich die Jungs an der Front frage, was braucht ihr, dann heißt es Munition. Munition und natürlich auch eine Rotation. Ja, viele von den 2022 freiwilligen oder mobilisierten Truppen sind bis heute an der Front. Und das nimmt dir natürlich auch ein Stück weit irgendwann die Motivation. Das ist menschlich, ne? Es braucht Hoffnung, es braucht Ziele, Perspektiven. Und die kannst du halt schaffen mit entsprechenden Ja, Unterstützung. Unterstützung sowohl politisch als auch mit Lieferungen. Wenn ich den meinen Teams zeige, zum Beispiel die Bilder von gestern, Berlin, tausende Menschen mit der Ukraine-Fahne in Berlin, Brandenburger Tor. Ich schicke das in den Gruppenchat nach Cherson, die Leute sind, wow, das ist alles Menschen, die uns unterstützen. Sage ich, ja, das sind alles. Es ist gemischt. Also es sind viele Ukrainer, ja, es sind aber auch viele Deutsche und viele Touristen, die anhalten am Straßenrand, die Videos machen. Und das ist ein Motivationsschub. Das kann man auch wirklich sogar lesen, wie die dann sagen, boah, krass so. Also Berlin ist ja immer noch so ein Statussymbol für viele. Und dann die eigenen Nationalfarben in Berlin zu sehen, ist natürlich. Wow, einfach. Und das ist wichtig, ist gut.
Ich war gestern in Hamburg, das war auch toll. Wir waren nicht Tausende, sondern Tausend. Das Erste, als wir dann vorm Rathaus waren, war, dass mir zwei ukrainische Frauen zu mir gekommen sind und sich erstmal bei mir bedankt haben, dass ich da bin. Also das war toll gestern. Dann diese Lebensfreude, trotz allem von diesen Menschen dort. Also es gab dann auch Musik. Und teilweise, ja, manches war traurig, aber manches war auch richtig voller Lebensfreude. Und dann fingen die Ukrainerinnen an zu tanzen. Das war so schön. Und dann bin ich zu einer hingegangen und habe mit ihr getanzt da, zu dieser ukrainischen Musik. Und es war so schön. Dann hat sie mir hinterher noch ein Hanuta geschenkt. Und ja, dann erlebt man diese Dankbarkeit und ja, wie du sagst, diese Freude darüber, dass wir da sind. Und was traurig war, wir waren ja da vorm Hamburger Rathaus, die haben es nicht geschafft, diese Bürgerschaft, da eine, wenigstens eine ukrainische Flagge aufzuhängen. Also, dann habe ich auch gedacht, Leute, anderswo werden die Gebäude angestrahlt, da wird auch so Solidarität gezeigt. Und dieser Senat schafft es nicht, an so einem Tag, wo vor der Nase so eine Veranstaltung stattfindet zum Unabhängigkeitstag, mal irgendwie ein bisschen Flagge zu zeigen. Ich habe dahin geschrieben, dass ich das traurig finde. Da hätte doch auch jemand, also eigentlich hätte doch der Tschentscher da stehen müssen und was sagen müssen. Oder
Die haben ja
wenigstens die
sogar ein
Präsidentin der
Konsulat.
Bürgerschaft. Aber ja, naja, aber trotzdem, es war so ein schönes Erlebnis, da zu sein. Und da habe ich das auch gemerkt, wie wichtig das ist, dass wir unsere Solidarität zeigen. Wir haben jetzt eigentlich ein schönes Ende gefunden. Ich habe mir ein Plakat bestellt mit dem Zitat von Albert Einstein, der gesagt hat, das Böse geschieht nicht durch die Menschen, die Böses tun, sondern durch die Menschen, die das Böse zulassen. Und da
Ja.
hat er recht, finde ich.
Gibt auch ein Zitat, das habe ich letztens gelesen. Die einzige Möglichkeit, gewaltbereite böse Menschen aufzuhalten, sind gewaltbereite gute Menschen.
Ja, genau.
Habe ich auch erst mal so kurz überlegt, aber am Ende des Tages, ja, es ist auf jeden Fall was, worüber man nachdenken sollte und seine Perspektive gegenüber Armee und Waffen und Co. vielleicht nochmal überdenken
Wir könnten ja sagen,
sollte.
verteidigungsbereite Menschen. Also ich weiß eins, wenn jemand meine Kinder und meine Lieben angreifen würde, dann würde ich aber zur Löwin werden. Die würde ich aber verteidigen, wenn mir, also da würde ich alles geben.
Ja, natürlich. Gibt ja genug Einheiten, die Hexen von Butscha sind alles Frauen aus verschiedenen normalen Berufen, Lehrer, Erzieher und so weiter. Und nachts gehen sie in den Wald und schießen die Drohnen ab, die auf Kiew zufliegen. Das ist genau wie du sagst, das sind Löwen. Jeder hat da ihre eigene Geschichte, warum sie das tut, aber sie tun's.
Würde doch nicht zugucken, wie meinen Liebsten Unrecht angetan würde, wie sie meine Tochter vergewaltigt würde oder meine Enkelkinder angegriffen würden. Da würde ich doch nicht zugucken. Da wäre mir mein Leben in dem Moment nicht so wichtig wie das Leben meiner Kinder. Naja, aber offensichtlich ticken nicht alle so wie wir.
Also die Frage ist, Wenn es dann wirklich passiert, was machen sie dann? Sagen kann man immer viel im Internet. Aber ob sie dann wirklich auch so das Schild hochheben, ich bin nicht im Krieg mit Russland, wenn der Russe dann vor der Tür steht, das wage ich zu bezweifeln.
Chris, das war ein ganz schönes Gespräch mit dir. Ich bin ganz, ganz berührt und ich denke, wir sollten jetzt zum Schluss kommen. Wir haben, glaube ich, alles Wichtige gesagt. Ich verabschiede mich jetzt erstmal von dir hier in dem Podcast. Danke, Chris, für alles, was du tust. Also meine Hochachtung und ich klopfe dir ganz doll auf die Schulter.
Dankeschön.